Frau Dremel, Sie arbeiten hier für das Projekt Future Perfect. Was ist das für ein Projekt?
Future Perfect ist ein Projekt, was die Deutsche Stiftung Futur 2 und das Goethe-Institut zusammen ins Leben gerufen haben. Und wir sammeln aus bisher 30 Ländern Geschichten von Leuten, die für eine bessere Welt arbeiten. Das heißt, Leute, die in ihrem Alltag, in ihrer Expertise entschieden haben, irgendwas anders zu machen, um das, was sie als problematisch oder destruktiv erkannt haben, praktisch zu ändern. Das heißt, aus Palästina Leute, die auf ihren Dächern Gemüse anbauen, aus Brasilien Leute, die einen alternativen Tourismus praktizieren, aus Deutschland Geschichten von Bauern, die gegen Gentechnik arbeiten, also alle möglichen Geschichten, damit man sich vorstellen kann, was Nachhaltigkeit praktisch bedeuten könnte.
Ein Aspekt dieses Änderns ist ja auch das Teilen. Erstmal, was ist für Sie teilen und vor allen Dingen, was ist nicht teilen?
Nicht teilen ist für mich, wenn Firmen etwas, was ein ganz normales neues Geschäftsmodell ist, als Teilen bezeichnen, um das als soziale Innovation oder als fast wohltätige Sache zu bezeichnen. Also für mich ist Carsharing von BMW, Mercedes und wer macht das noch? Citroën. Kein Teilen, sondern das ist einfach ein billiges Dienstleistungsangebot für Leute, die sowieso viele Dienstleistungen konsumieren. Man trifft niemanden, man teilt nicht etwas, was jemand anderem gehört, sondern man nutzt eine Dienstleistung.
Kurze Frage dazu nochmal. Sehen Sie darin eine große Gefahr, also in diesen Plattformen, dass immer neue Plattformen jetzt aufkommen, sich das Teilen als Geschäftsmodell zunutze machen und dann immer wieder überstülpt werden von nochmal neuen Plattformen?
Die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass Leute einfach insgesamt sowieso davon ausgehen, dass Sachen sehr billig sein sollten. Lebensmittel sind super billig, Musik ist super billig geworden und in diesen sogenannten Teilplattformen, die sich irgendwie der Share Economy anschließen, sehe ich eigentlich nur, dass es keinen ordentlichen Preis mehr für irgendwas gibt, sondern Menschen in den westlichen konsumkapitalistischen Ländern denken, sie können alles sofort immer haben zu keinem Preis. Das finde ich problematisch, weil Sachen kosten was.
Teilen heißt ja auch eine Art von Einschränkung. Ist damit ein ganz großes Problem verbunden? Und wenn ja, wie kann man das angehen?
Ich will noch mal einen Schritt zurück, weil Sie hatten ja gerade gefragt, was ist gutes Teilen? Für mich ist gutes Teilen etwas, wo Menschen sich begegnen, wo Leute andere Menschen reinholen in Zugang zu Gütern, die sie schon haben und etwas, wo man weniger Ressourcen verbraucht, als man alleine verbrauchen würde. Einschränkend ist das vielleicht materiell. Also wenn ich mein Auto nicht ganz alleine benutzen kann, dann kann ich es nicht immer benutzen, sondern wenn mein Nachbar es hat, habe ich es halt nicht. Aber ich glaube, dass da auch ein großer Reichtum dadurch entstehen kann, dass man erstens wieder mehr in Kontakt kommt mit anderen Menschen, dass man Teil einer Gemeinschaft sein kann und auch, dass man merkt, dass diese materiellen Dinge glücklicher machen, wenn man sie mit anderen gemeinsam nutzen kann.
Das Zukunftsmodell, an dem Sie arbeiten, läuft das manchmal Gefahr, dass es für naiv gehalten wird? Weil es ist ja oft so, wenn man an Modellen arbeitet, dass man sagt, naja, die machen da irgendwelche naiven Modelle, aber wirklich praktikabel ist das gar nicht.
Das läuft immer Gefahr, für naiv gehalten zu werden. Und es ist auch sehr schwierig, das selber gedanklich durchzuhalten, weil die Probleme, auf die wir damit reagieren, sind gigantisch und die Lösungen sind mini. Also zu sagen, Klimawandel, globale Prekarisierung, Ressourcenraub in allen möglichen Kontinenten, darauf reagiere ich nicht, indem ich sage, okay, ich fange jetzt an, mein Auto mit meinem Nachbarn zu teilen. Andererseits gibt es auch wenige andere Antworten. Also jede Person hat einen Handlungsspielraum oder viele Handlungsspielräume in jeder Rolle, die jede Person hat. Ich kann als Wissenschaftlerin, als Partnerin, als Nachbarin, als Tochter alle möglichen Sachen machen. Und ich würde sagen, man sollte da anfangen, wo man ist. Und von dort kann man sich immer weiterentwickeln. Also ich alleine werde nicht den globalen Ressourcenraub lösen. Selbst Angela Merkel wird das nicht machen. Deshalb glaube ich, ist es, obwohl es naiv ist oder klein, ist vielleicht ein besseres Wort als naiv, das Einzige, was wir tun können.
Dann sind wir alle schrecklich konditioniert von einem konsumkapitalistischen System, das uns immer wieder antreibt, an neuen Produktdimensionen zu denken. Herr Müller-Pretrella hat gerade gesagt, es geht dort darum, auch Produkte zu emotionalisieren quasi. Ist das für Sie zum Beispiel ein Ansatz, rauszukommen aus dieser Schleife dieses Systems?
Also ich hatte gestern Abend eine Sitzung, da hat eine Designerin eine andere Designerin zitiert und die sagte, es geht nicht darum, sustainable products zu designen, sondern sustainable interactions. Also nicht nachhaltige Produkte, sondern nachhaltige Interaktionen. Und ich glaube, die Emotionalisierung von Produkten, die läuft wunderbar. Apple ist total emotionalisiert, BMW, Volkswagen ist sehr emotionalisiert, jetzt in eine andere Richtung mit Diesel. Aber ich glaube, es geht eigentlich darum, die Emotionen wieder auf was anderes zu lenken als auf Produkte.
Sie reden von Beziehungen zwischen Menschen.
Ich rede von allem, was man machen kann, was nicht konsumieren ist. Das heißt, es geht um einen anderen Bezug zur Natur, es geht um einen anderen Bezug zum eigenen Körper auch. Ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn man alles immer nur mit den Augen, dem Kopf und den Händen macht, wenn man am Computer oder am Smartphone ist, hat man irgendwann auch keinen Bezug mehr zu Dingen, die auch lebenswert sein könnten. Das heißt, es geht wirklich um ein Wiederintegrieren in natürliche Zyklen. Von wie lange dauert es, bis eine Gurke reif ist, wie lange dauert es, bis ich irgendwas repariert habe und dafür nicht einfach immer nur Geld oder Klicks aufzuwenden.
Kann der Staat in solchen Kontexten als Energiespritze dienen?
Der Staat muss in solchen Kontexten als Infrastrukturgeber dienen. Das heißt, ich sehe den Staat nicht als punktuellen Booster, sondern der Staat macht Straßen, der Staat macht Schienennetze, der Staat verteilt Sozialleistungen. Natürlich hat der Staat eine Relevanz dafür, was Menschen wie nutzen und wozu Menschen wie Zugang haben. Selbstverständlich ist der Staat ein Akteur. Leider drückt er sich um diese Verantwortung zumindest auf der Bundes- und Landesebene stark. Die Kommunen sind besser.